HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Matthias Bormuth, Extremradler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Matthias Bormuth, schön, dass Sie bei uns sind. Ich möchte Sie erstmal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in Darmstadt und Extremsportler, hobbymäßig. Und haben in diesem Jahr am Race Across America teilgenommen, kurz RAM. Das Radrennen knapp 5000 Kilometer quer durch die USA, vom Pazifik im Westen bis zum Atlantik an der Ostküste in kürzester Zeit, gilt als das härteste Rennen der Welt. Sie sind zu viert gefahren, immer abwechselnd, Tag und Nacht. Wie lange haben Sie gebraucht?
Wir waren 6 Tage und 12 Stunden unterwegs. Hatten eine Zielzeit von unter 7 Tagen, das hatten wir uns vorgenommen, also 6 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten. Und das konnten wir leicht unterbieten, ja.
Sind Sie stolz, zufrieden oder glücklich?
Alles drei.
In welcher Reihenfolge?
Zuerst glücklich angekommen sein, zufrieden, dass es so gut geklappt hat, dass wir alle gesund ins Ziel kamen. Und am Ende dann auch ein bisschen stolz auf die Leistung, aber zuerst war es einfach, ja, nur die Zufriedenheit, gesund ins Ziel zu kommen.
Das Rennen kennt in Deutschland kaum jemand. Woran liegt das? Was meinen Sie?
Es ist natürlich von der Historie zunächst mal eine amerikanische Veranstaltung, zum einen. Zum anderen steht es natürlich auch im Schatten der großen, sehr, sehr viel traditionelleren Rennen, Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, die eben schon 100 Jahre und länger so in dem Format am Start sind. Das Race Across America ist erst in den 80er Jahren entstanden. Der Gedanke ist auch nicht so sehr der Renngedanke, der im Vordergrund steht, sondern es ist auch von Anfang an immer ein Charity-Gedanke dabei gewesen, der das sehr, sehr stark mitgetragen hat. Und das ist vielleicht ein Grund, weil es ja eben sehr, sehr stark Charity-Gedanke und natürlich auch vielleicht, was noch dazu kommt, tatsächlich auch ein Einzelpersonenrennen ist, im Gegensatz zu den Mannschaftsrennen der Tour de France oder sowas.
Ja. Aber Sie sind ja auch als Mannschaft gestartet.
Die Mannschaften sind erst seit ungefähr 15 Jahren, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, zugelassen beim Race Across America. In den ersten Jahren war es ein reines Solo-Rennen, nur für Solisten, die 5000 Kilometer durch Amerika zu fahren. Ja, und das limitiert natürlich auch von Anfang an.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, an diesem Rennen teilzunehmen, Matthias Bormuth? Hatten Sie gerade nichts anderes zu tun oder?
Na gut, ich bin, was Radfahren anbetrifft, so ein bisschen spätberufener. Ich bin in meiner Jugend schon auch regelmäßig Rad und auch dann Rennrad gefahren, habe aber dann im Zuge der, naja, Kindererziehung das Radfahren ein bisschen vernachlässigt. Und mein Sohn hat mir dann zum 49. Geburtstag eine Triathlon-Anmeldung geschenkt und hat gesagt, Vater, es wird Zeit, dass du mal wieder was machst. Das habe ich dann noch ernst genommen, fing dann mit Triathlon an. Und 3 Jahre später hat er mir dann ein Buch geschenkt von jemandem, der eben das RAM gefahren ist. Ich habe bis dato nichts vom RAM gehört, kannte das überhaupt gar nicht. Und dachte, verrückt, was es alles gibt auf dieser Welt. Und habe mir das so als großes Ziel eigentlich gesetzt, nachdem ich so mit dem Triathlon ein bisschen, ja, den ersten Wind so schnuppern durfte von eben ein bisschen längeren Einheiten auch. Und ja, dann kam eben das RAM so als großes Ziel irgendwann mal zu machen. Und dann hat sich eben durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass wir noch 3 Verrückte dazugefunden haben, die gesagt haben, ja, wir wollen das auch machen und uns dann eben mit über einem Jahr Vorbereitung dann 2017 im Sommer entschieden haben, wir machen das Ding in 2018.
Also der Sohn hat Sie aufs Rad gesetzt, sozusagen.
Er hat immer mal wieder so einen gewissen Impuls gesetzt. Das hat er gemacht, ja. Draufsetzen musste ich mich schon selbst.
Ja. Bildlich gesprochen.
Ja.
Sie haben gesagt, 2017 ist der Entschluss gefallen, dann haben Sie sich vorbereitet. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Oder besser gesagt, wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Na gut, zunächst mal, so eine gewisse Grundlage braucht man natürlich schon. Es wird nicht möglich sein, innerhalb von einem Jahr von null zu rahmen. Das wird nicht gehen. Also es wird schon, ich glaube nicht. Also kann ich mir nur schwer vorstellen.
In unserer Volkshochschule gibt es so einen Kurs von null zum Marathon. Und angeblich machen das Menschen, die bestehen das dann auch. Aber das ist damit nicht vergleichbar. Also
glaube ich nicht. Also ich möchte es auch nicht zu hochheben, aber ich glaube, ein Rahmen ist schon nochmal eine ganz andere Kategorie als jetzt nur, ich möchte jetzt einen Marathon nicht schlecht reden und kleinreden, aber es sind letztendlich 4-5 Stunden laufen. Beim Rahmen sitzen sie halt 6,5 Tage, 7 Tage im Stundenwechsel permanent im Sattel und ich glaube, das ist schon innerhalb von einem Jahr nicht machbar.
Andere Kategorie. Ja. Wir wollen ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ja, es ist einfach was anderes, ja. Mhm.
Und wie haben Sie sich vorbereitet?
Viele lange Einheiten. Lange Einheiten heißt 150, 200, 250 Kilometer am Stück. In einem gar nicht so sehr hohen Tempo, sondern einfach halt eben, um die Grundlagenausdauer zu legen, für eben dann so eine lange Einheit wie einen Rahmen zu fahren.
Also ich sage das jetzt mal ganz plastisch. Von Frankfurt bis Köln sind ungefähr 200 Kilometer.
Das und fährt man dann am Stück, genau.
Fahren Sie dann am Stück und am nächsten Tag vielleicht zurück. Das wären dann am Wochenende 400 Kilometer.
Genau, oder ich bin zum Beispiel dann Ende Oktober bin ich nach Schweden hochgefahren. Das waren irgendwie 1400 Kilometer da hoch. Und das bin ich dann halt in 7 Tagen gefahren. Was nicht jetzt so doll ist, aber es sind halt trotzdem 200 Kilometer jeden Tag in einem konstanten Tempo.
Also es kommt immer darauf an, von wo man das betrachtet. Für mich wäre das sehr, sehr viel und gar nicht zu schaffen. Für Durchtrainierte ist das vielleicht kein großer Akt, aber ich finde das schon beachtlich. 1400 Kilometer in 7 Tagen.
Ja, aber es gibt, also ich meine, es gibt wie überall noch viel, viel verrücktere. Es gibt Menschen, die fahren in 3 Tagen ans Mittelmeer und fahren 400 Kilometer am Tag. Also auch das gibt's, ja. Aber das ist dann vielleicht nochmal eine andere Liga.
Und bei der Vorbereitung, haben Sie das alleine gemacht oder sind Sie in einer Gruppe gefahren oder wie?
Wir sind sehr viel in Gruppen gefahren, aber dann über den Winter auch. Über spezielle Rollentrainer, die wir vernetzt haben. Also insofern sind wir in der virtuellen Gruppe gefahren. Sowas gibt's heute, dass die Trainingsgeräte miteinander vernetzt sind und wir gemeinsame virtuelle Ausfahrten auf dem Bildschirm gemacht haben, wo also wirklich der andere auf dem Bildschirm zu sehen ist, wo man sogar, wenn der vor jemandem fährt, den Windschatten spürt. Also insofern in der Gruppe, ja, ohne uns permanent zu sehen, direkt in die Augen zu gucken, aber halt eben virtuell verbunden über PC. Darüber hinaus habe ich versucht, die Tag- und Nachtwechsel zu simulieren. Zum einen habe ich im Winter, im Januar, auf der Rolle 2 Tage am Stück die 2-Stunden-Wechsel trainiert und bin 2 Tage am Stück auf der Rolle gesessen mit immer 2 Stunden Pause, wieder 2 Stunden auf die Rolle, 2 Stunden auf die Pause, 2 Stunden auf die Rolle.
Was ist denn Rolle?
Und Rolle ist ein Trainingsgerät, wo das echte Rennrad drauf eingespannt ist und auf dieser Rolle man mit Computerprogramm genau Berg- und Steigungen, Tal, also Abfahrten simulieren kann, virtuell sogar Strecken abfahren kann. Also man hat dann so einen kleinen Bildschirm vor sich und kann dann virtuell Alpe d'Huez hochfahren und spürt tatsächlich die Steigungen hinten am Hinterrad des Rades.
Also Sie steigen in Ihrem Wohnzimmer auf die Rolle und simulieren.
Genau, und gehe dann eben 2 Stunden auf die Rolle, dann wieder 2 Stunden Pause, dann wieder 2 Stunden auf die Rolle, dann wieder 2 Stunden Pause. Und das habe ich dann gemacht über ein Wochenende, also 48 Stunden am Stück. Das war die eine Vorbereitung. Die andere Vorbereitung war dann im Frühjahr jetzt, Ende April. Da waren wir dann 3 Tage unten am Altmühlsee und ich habe 3 Tage dann vom Hotel aus eben alle 2 Stunden mich aufs Rad gesetzt, wieder 2 Stunden Pause, wieder 2 Stunden aufs Rad, wieder 2 Stunden Pause. Zwischendurch bin ich dann am Frühstücksbuffet mal erschienen und die im Hotel, die haben gedacht, der Kerl, der hat einen totalen Knall, weil ich eben alle 1,5 Stunden da wieder in Fahrradkeller bin, habe mein Rädchen geschnürt und bin wieder 2 Stunden losgefahren und danach eben wieder 2 Stunden im Hotel unterzukriechen.
Aber in sehr engen Kreisen, ne? Immer 2 Stunden
ja, ums Hotel rum. Ja, ich bin 3 Tage lang mehr oder weniger so rund um Altmühlsee gefahren und auch da haben sich dann die Spaziergänger gewundert, warum der jetzt da schon wieder aufkreuzt mit seinem Rad. Das war durchaus lustig, ja.
Scheint aber viel gebracht zu haben, denn das Team ist immerhin bestes deutsches Team geworden. Also war die Vorbereitung so schlecht nicht.
Ja, die Simulation des Wechsels ist halt doch nochmal was anderes als das, was man sonst auf den langen Strecken fährt, dass man eben 24 Stunden am Stück mit Pausen immer wieder aufs Rad geht und immer wieder runterkommt, regeneriert, dann wieder eben kurze, stramme Einheiten eben wieder fährt. Es ist doch nochmal eine andere Sache, als eben bei einer RTF 200 Kilometer zu fahren.
Bei einer RTF?
RTF sind Radtouristikfahrten, sowas wird jeden Sonntag hier in Frankfurt in Umgebung veranstaltet, wo sich dann Rennradfahrer treffen, die dann gemeinsam durch den Odenwald oder Taunus fahren, auf verschiedenen Strecken, ausgeschilderte Strecken, kann ich sehr, sehr empfehlen. Für Einsteiger, die mit dem Rennradfahren beginnen wollen, ohne Leistungsdruck, gibt es kleine Strecken mit 50, 60 Kilometer Einstieg, geht dann hoch auf 100, 120, 150 bis zu 200 Kilometer. Ausgeschilderte Strecken, sehr, sehr schön, Sonntagmorgen sowas zu fahren. Kann ich nur sehr empfehlen.
Wo das endet, das wissen wir jetzt.
Das stimmt.
Aber es ist ja nicht nur eine Sache der Athletik, die Tour erfolgreich zu beenden, sondern sicherlich auch eine mentale Sache. Wie trainiert man denn seinen Geist oder geht das nicht?
Doch, ich glaube schon, dass durch die langen Ausfahrten das automatisch auch ein bisschen mittrainiert wird. Einfach zu sagen, ich nehme jetzt den Berg, der jetzt da vor einem liegt, so wie er ist. Ich nehme den Gegenwind, so wie er ist. Und ich nehme den Regen, der einem jetzt vielleicht entgegenpeitscht, so wie er ist. Das trainiert man ganz, ganz gut auf den langen Radtouren. Und ich habe die Jahre davor auch schon mit meiner Frau zusammen normale Radtouren unternommen.
Was heißt bei Ihnen normal?
Naja gut, wir sind dann auch in drei Runden nach Athen zum Beispiel gefahren. Also auch einfach jeden Tag längere Einheiten, die halt einfach gefahren werden müssen, egal was halt ist. Und da trainiert man das schon so ein bisschen, diese ja mentale Stärke vielleicht.
Also da sagen Sie nicht, heute ist das Wetter nicht so, wir lassen es mal ausfallen.
Das machen wir dann eher nicht. Wir fahren dann halt einfach weiter. Ja.
Ihr Team, die Ulmer Spatzen, hat jetzt nichts mit Darmstadt zu tun. Waren Sie Freunde oder sind Sie Projektpartner, die zu diesem Zweck sich verbunden haben?
Wir waren zunächst mal zwei Radfahrer aus Darmstadt, der Frank Gerstenschläger und ich, der dann beruflich noch jemanden aus Frankfurt kannte, wo er auch wusste, der ist auch mit extremen Radtouren befasst. Der fährt dann schon mal so an einem Tag von München nach Venedig und am nächsten Tag wieder zurück. Und der war also auch direkt schon mit dem Thema Rahmen befasst und unabhängig voneinander hatte er und ich den Frank Gerstenschläger innerhalb von der Woche angesprochen, sodass wir da schon zu dritt waren. Und die Suche nach dem vierten war dann tatsächlich schwierig. Da hatten wir dann durch einen Zufall letztendlich den Achim Röder aus Ulm dann noch kennengelernt, der fast professionell früher in seiner Jugend Rad gefahren ist und das auch als Lebenstraum hatte. Wir haben den auf so einer Radbörse kennengelernt und dann gesagt hat, Mensch, das wäre toll, wenn er da mitfahren könnte. Und der vierte kam insofern dann zum Zweck dazu, das Rahmen zu machen. Aber es hat sich in der Vorbereitung gezeigt, dass es sehr, sehr gut gepasst hat. Und auch dann letztendlich bei dem Rennen selbst ist es sehr, sehr schön zusammengewachsen alles, ja.
Sie sind durch die Sierra Nevada gestrampelt, durch die Rocky Mountains und die Appalachen, haben viele Höhenmeter überwunden, Kälte, Sturm und Regen ertragen. Jetzt mal abgesehen vom menschlichen Faktor. Was braucht es da denn für ein Material?
Also zunächst mal ein normales Rennrad.
Aber das ist schon Ihr eingefahrenes Rennrad.
Ja, ja, also wir waren mit unserem eigenen Material da drüben. Und für die langen, flachen Strecken wir sind ja durch Kansas dann noch gefahren und Missouri, ist dann eine Zeitfahrmaschine noch dabei gewesen. Also wir waren alle mit zwei Fahrrädern da drüben.
Was heißt eine Zeitfahrmaschine?
Zeitfahrmaschine ist so ein Ding, was Sie bei Zeitfahretappen bei der Tour de France zum Beispiel sehen, wo man vorne auf so einem Aerolenker drauf liegt. Sieht so ein bisschen komisch aus, so im Alltag, aber die haben dann manchmal auch so tropfenförmige Helme nach hinten. So schlimm hatten wir es jetzt nicht, aber wir hatten dann schon so eine Zeitfahrmaschine dabei, weil einfach halt in der Ebene so ein Fahrrad ein bisschen schneller ist als das normale Rennrad.
Aber auch die Reifen, die Beleuchtung, der Helm, die Brille, muss das besonders sein?
Es gibt ein sehr, sehr umfangreiches Regelwerk beim Rahmen. Wie in Amerika üblich, Safety First und das in allen erdenklichen Varianten dann nochmal kleingeteilt. Bis hin Vorschrift, welche Batterie im Akku für die Vorderbeleuchtung sein muss und welche Lichtstärke das Rücklicht haben muss, dass es aus so und so viel Yards noch zu erkennen ist. Ist das ja sehr, sehr umfangreich. Spezielle Reflektoren, die auf die Räder geklebt werden müssen, dass sie eben nachts erkennbar sind, die Räder. Die Helme speziell beklebt. Also es ist schon ein umfangreiches Regelwerk, was da zu beachten ist.
Ich dachte, die Deutschen seien so genau.
Ich glaube, was das betrifft, sind die Amis noch genauer. Also, vor allen Dingen verstehen die da auch gar keinen Spaß, wenn da irgendwas fehlt. Also da gibt's nur, ist es da oder ist es nicht da? Und wenn es nicht da ist, dann starten sie dort nicht. Wir hatten eine Inspektion des ganzen Materials. Das hat fast einen halben Tag gedauert, bis das durch die Kontrolleure freigegeben wurde, dass das eben alles dem Regelwerk entspricht.
Oh je. Nach wie vielen Stunden schmerzt denn der Bobbes?
Gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht, nein, nein. Da habe ich vielleicht das Glück, dass er einfach nicht wehtut.
Was war denn, Matthias Bormuth, der schlimmste Moment?
Der schlimmste Moment für mich war dann doch am Ende, als obwohl wir nicht in diesen Renncharakter so sehr reinkommen wollten, sondern eigentlich gesagt haben, wir fahren das für uns und wollen gesund und eben unter der vorgegebenen Zeit ins Ziel kommen. Aber es entwickelt dann doch im Laufe von 6 Tagen so eine gewisse Eigendynamik und es gibt ja dann doch Positionskämpfe. Und wir waren dann nach 6 Tagen, circa 12 Stunden vor dem Ziel, nur noch 50 Minuten vor dem nächsten Team, was hinter uns lag. Und ich musste dann die letzte Einheit auf die Piste raus. Das war dann kurz hinter den Appalachen bei Gettysburg auf dem amerikanischen Gedenkfeld da. Es hat geregnet, es war mitten in der Nacht und ich wusste, die sitzen mir 50 Minuten hinten dran im Nacken. Und das andere Team ist dann im Viererkreisel rausgegangen. Also die haben alle 10 Minuten oder Viertelstunde dann, glaube ich, ihre Fahrer gewechselt. Und wir haben beschlossen, wir ändern nicht unsere Strategie. Wir bleiben bei unseren Wechseln, wie sie die ganze Zeit waren.
Alle 2 Stunden?
Sodass ich dann eine volle 8-Stunden-Einheit mit meinem anderen Fahrer hatte. Und das war Stress. In dem Moment, das war das erste Mal, wo ich wirklich Stress hatte.
Was war denn Ihr emotionalster Moment auf der Tour?
Na gut, es ist dann halt auch, wenn man ins Ziel kommt. Das muss man ganz klar sagen, ja. Wenn man ankommt, das ist schon toll.
Matthias Bormuth, wir sprechen gleich weiter über das Radrennen quer durch die Vereinigten Staaten. Aber erst hören wir Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Billy Joel, She is always a woman to me. Warum das Stück?
Ganz einfach, für meine Frau.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Matthias Bormuth, Amerika-Durchquerer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Matthias Bormuth, wer gehörte zu Ihrem Team außer den Fahrern? 4 Fahrer, haben wir schon gehört, waren dabei, aber da waren ja noch andere Menschen.
Ja, dadurch, dass es zum einen ja ein umfangreiches Regelwerk gibt, muss hinter den Rennfahrern ein sogenanntes Following Vehicle, also ein Begleitfahrzeug, hinterherfahren. Das ist ein Van, der natürlich auch von 2 Fahrern gefahren werden muss, die sich abwechseln, ein Navigator, ein Fahrer. Das Ganze mal 2, es sind also schon 4 Fahrer, die nötig sind.
Warum mal 2?
Weil ja immer 2 Fahrer auf der Piste sind und 2 Fahrer sind in der Ruheschicht.
Ah, okay.
Und deswegen ist das dann quasi das Doppelte. Das Gleiche ist natürlich auch notwendig, was die Ruhezeiten anbetrifft. Dadurch, dass wir durchgängig gefahren sind, konnten wir nicht irgendwo im Hotel mal zwischendurch uns hinlegen. Das heißt, wir hatten noch 2 Wohnmobile hinten dran, die uns gefolgt sind. Nicht direkt, die sind dann immer an die vereinbarten Wechselpunkte vorgefahren. Also alles in allem ist dann Dross noch mit 4 Fahrzeugen hinter uns hergefahren. Und um das alles zu bewegen, plus ein Physio, der ab und an mal die müden Muskeln und Knochen dann da irgendwie wieder zusammengeknetet hat, war natürlich auch noch für die Verpflegung jemand, und 2 sogar notwendig, die zwischendurch einfach auch mal eingekauft haben. Also um es abzukürzen, wir hatten dann noch 12 Begleiter bei uns im Team. Also wir sind insgesamt zu 16 unterwegs gewesen. 4 Fahrer, 12 Begleiter.
Wie viele Radfahrer haben denn insgesamt mitgemacht? Wissen Sie das?
Es waren wohl insgesamt so um die 45 Solofahrer dabei und 30 Teams.
Und jeweils immer mit Begleitung natürlich.
Jeweils, ne? Mit Begleitung. Also es geht dann schon ein Dross von, ich glaube, so um die 1500, 1800 Menschen dann da irgendwie auf die Piste, ja.
Wie gestaltete sich so ein Tag?
Wovon man sich komplett verabschieden muss, ist, dass es einen Tag und eine Nacht gibt. Durch diese 24 Stunden ist einfach der Tag-Nacht-Rhythmus komplett aufgehoben. Wir waren in der Tat dann 8 Stunden eben in dem Begleitfahrzeug hinten dran, haben uns circa alle Stunde, 1,5 Stunden dann abgewechselt, die beiden aktiven Rennfahrer. Und sind dann nach circa 8 Stunden, das waren dann so ungefähr 300 Kilometer, wir sind im Schnitt mit einem 32er Schnitt unterwegs gewesen, also nach ungefähr knapp 300 Kilometern, dann an einem vereinbarten Wechselpunkt mit den beiden anderen Rennfahrern getroffen. Die sind dann in die sogenannte Aktivschicht reingegangen und wir sind dann in die Passivschicht rein, haben dann versucht eben was zu essen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mit dem Wohnmobil dann wieder zum vereinbarten Treffpunkt 300 Kilometer weiter vorgefahren. Und in der Zeit sind die anderen zwei aktiven Rennfahrer eben dann die circa 300 Kilometer abgestrampelt.
Das heißt, alle 8 Stunden Wechsel?
Ungefähr alle 8 Stunden, ja, ja. Es gibt 55 Timestations, die man durchfährt auf dem Weg durch Amerika. Die sind definiert, die müssen angefahren werden.
Diese Kontrollstation.
Wie eine Kontrollstation, ganz genau. Und da muss dann auch ein Call abgegeben werden, dass man eben auch die Station durchfahren hat. Und wir haben immer versucht, an einer dieser Stationen zu wechseln.
Von der Tour de France kenne ich das, da sind die Posten und dann werfen die denen immer Flaschen zu. Also Flüssigkeit ist ja ganz wichtig. Wie war das bei Ihnen?
Wir dürfen auch vom Auto aus versorgt werden, aber durch die relativ kurzen Wechsel hatten wir ja dann immer die Möglichkeit, nach 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden wieder ins Auto zu gehen. Insofern war jetzt das Thema Ernährung nicht ganz so herausfordernd, weil wir dann im Auto ja eine kleine Pause hatten und dann eben wieder erst aufs Rad mussten. Aber klar, wir konnten dann zwischendurch auch schon mal vom Auto aus eine Flasche angereicht bekommen oder so. Das wird schon gemacht, ja.
Matthias Bormuth, wer so viel strampelt, verbraucht viele Kalorien. Sie sind ganz schlank, muss man dazu sagen. Sowas zehrt ja auch. Sie müssen das dem Körper aber wieder zuführen an Kalorien, denn sonst machen Sie ja schlapp. Das geht ja nicht.
Ja.
Wie haben Sie das denn geschafft? Haufenweise Nudeln gefuttert?
Ja, Nudeln und auch einfach mit Riegeln natürlich auch uns versucht, hochkalorisch zu ernähren. Wir verbrauchen am Tag ungefähr so 8000 Kalorien. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, das über 6-7 Tage hintereinander zuzuführen. Das war nicht ganz einfach, weil wir auch nicht jetzt auf Astronautennahrung oder auf Gels oder sowas zugreifen wollten, sondern haben gesagt, wir wollen uns ganz normal ernähren mit eben Nudeln, Sandwich. Und ich hatte in der Tat dann am 5. Tag einen wunden Gaumen durch das permanente Essen, obwohl wir weiche, typische amerikanische Sandwiches und sowas gegessen haben.
Warum? Sie essen doch zu Hause auch.
Ja, aber 2000 Kalorien halt nur. Also wir haben ja das Vierfache an Menge einfach gegessen und das muss ja irgendwie, das muss ja durch. Ja, da hat sich wahrscheinlich durch das permanente Essen der Gaumen entzündet.
Wo haben Sie die Lebensmittel herbekommen?
Also wir hatten natürlich einen gewissen Grundstock im Wohnmobil. Wir waren 3 Tage davor schon da, haben die Wohnmobile übernommen, haben natürlich entsprechend das auch ausgerechnet, was wir an Gesamtmengen brauchen. Das ist unglaublich, kann man sich ja ausrechnen. Also wir haben 4 Rennfahrer, die 8000 Kalorien am Tag ungefähr brauchen und noch mal 12 Leute Crew, die ja normal auch irgendwie essen. Ja, und
Die haben auch was gekriegt.
Dadurch, dass die ja auch kaum geschlafen haben, das muss man auch mal ganz klar sagen, die ganz große Herausforderung ist beim Race Across America, auch nicht nur für die Rennfahrer, sondern auch für die Crew der permanente Schlafentzug, ja, sodass die also auch ja keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Und dadurch die ersten 2-3 Tage hat jeder vielleicht 2 Stunden am Tag geschlafen, sodass da also auch dann das Crewmitglied auch dann irgendwie 2-mal am Tag gefrühstückt hat, 2-mal am Tag ein Mittagessen hatte. Also es waren unglaubliche Mengen, was da an Lebensmitteln durchgegangen ist. Gott sei Dank ist die Dichte der Walmarts in Amerika relativ groß.
Naja, Sie sind einmal quer durch und da kann ich mir schon vorstellen, dass es Gegenden gibt, die nicht so gut ausgestattet sind mit
Walmarts. Es gibt tatsächlich Mojave-Wüste oder so, gibt es tatsächlich Strecken, da ist 300-400 Kilometer nichts.
Gab es auch mal den einen oder vielleicht auch mehrere Momente, an denen Sie gesagt haben, jetzt reicht's mir, ich mag das nicht mehr, was war denn das eigentlich für eine blöde Idee?
Erstaunlicherweise nicht. Wir haben das eigentlich alle erwartet, dass es irgendwann kommt. Aber es war einfach durch die grandiose Natur, das muss man wirklich mal ganz klar sagen, Amerika ist einfach von der Natur wirklich grandios abwechslungsreich. Auf kürzesten Entfernungen ändern sich die Landschaften, wie man sich hier in Europa fast nicht vorstellen kann. Und dadurch war nie so der Gedanke, dass wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich für einen Mist, sondern es war immer ein riesiges Abenteuer. Und wenn man in so einem Abenteuer drin ist, dann findet man das auch irgendwie dann ganz gut.
Ja, Matthias Bormuth, die Abbrecherquote ist sehr hoch beim Race Across America. Das habe ich gelesen, deswegen habe ich gerade gefragt. Wissen Sie, wie viele nicht ins Ziel gekommen sind?
Ich glaube, bei den Solisten waren es dieses Jahr über 50%, die nicht ins Ziel gekommen sind. Mhm. Ja.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Also man muss natürlich mal eins klar sagen. Das Race Across America als Solist zu fahren, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als das, was wir im Viererteam gemacht haben. Ja, wir können uns permanent abwechseln. Klar, wir sind viel, viel schneller als die Solisten. Und wenn Sie sich mal einfach die Länge vorstellen und die Topografie vorstellen, und das sollen Sie dann als Solist alleine machen. Das sind im Übrigen die Zeitvorgaben etwas länger. Die dürfen 12 Tage brauchen. Aber 12 Tage für 5000 Kilometer sind dann immer noch 420 Kilometer jeden Tag. Das heißt, der Solist, der sitzt dann 20, 22 Stunden am Stück im Sattel. Dann macht er mal 1 oder 2 Stunden Ruhepause und danach steigt er wieder für 20, 22 Stunden auf den Sattel. Und zwischendurch fährt er eben mal durch die Rocky Mountains. Das ist schon lang.
Oder auch nicht. Michael Nehls, das ist das Buch, was Sie von Ihrem Sohn geschenkt bekommen haben. Der ist Arzt und Molekulargenetiker. Der hat ein Buch geschrieben über dieses Rennen. Und der ist ja ein bisschen anders. Der ist 2008 die Tour gefahren. Und mit einer besonderen Strategie. Der hat sich ausgerechnet, 4800 Kilometer in 12 Tagen macht 400 Kilometer am Tag. Bei einem Schnitt von 30 Kilometern in der Stunde schaffe ich das in 13 Stunden. Als Einzelfahrer fuhr er dann 15 Stunden am Tag. Es blieb ihm ausreichend Zeit zum Schlafen und zum Essen. Er wurde 7. und gilt als der ausgeschlafenste Fahrer, der je an dem Rennen teilgenommen hat, der im Ziel nicht halbtot vom Rad fiel.
Ja.
Also kann man ja mit der richtigen Strategie auch als Einzelfahrer ziemlich weit kommen.
Ja, absolut. Das geht. Jetzt ist allerdings das Rennen mittlerweile etwas länger geworden. Gut, es sind nur 200 Kilometer, es sind mittlerweile fast knapp 5000 Kilometer. Aber es geht, ganz klar. Wobei, man muss sich auch vorstellen, 15 Stunden, 30 Kilometer permanent zu fahren, ist auch nicht jedem gegeben. Also das ist schon auch eine Leistung, die erst gebracht werden muss. Und am nächsten Tag auch wiedergebracht werden muss. Und am 3. Tag und am 4. Tag und am 5. Tag und am 6. Tag. Viele schaffen das einfach in der Geschwindigkeit nicht und sagen deswegen die Strategie dann eher zu Lasten des Schlafs. Ich gehe halt eben 20 Stunden aufs Rad und fahre in den 20 Stunden vielleicht nur meinen 25er, 24er Schnitt und komme halt eben dann sicher ins Ziel, weil in dem hohen Tempo das durchzuziehen ist auch schon schnell, dass die Körner verbrannt sind und dann eben auch zu einer Abbruchquote führt, die auch nicht unerheblich ist. Mhm. Es gibt definitiv beide Strategien.
Ich habe das mit Interesse gelesen, der hat ja ganz cool getan,
ja.
Richtige Strategie, dann ist das kein Problem.
Ja.
Also für mich wäre es ein Problem, aber für ihn scheint es keins gewesen zu sein.
Ja.
Die Ulmer Spatzen, ihr Team, hat Spenden gesammelt. Wie viel ist zusammengekommen?
Wir haben insgesamt knapp 70.000 Euro zusammengebracht, über Sponsoren zum einen, die uns sehr, sehr toll und großzügig unterstützt haben. Das Geld haben wir auch 1:1 weitergegeben. Und dann hatten wir noch so ein kleines Programm, dass man einzelne Stationen kaufen konnte. Und auch da ist noch ein bisschen was zusammengekommen. Also insgesamt 70.000 Euro, ja.
Die Ulmer Spatzen, das ist übrigens ein Verein, der sich um Kinder in Not kümmert. Sie hatten ja ursprünglich mal die Idee, Matthias Bormuth, dass Sie einen Teil des Geldes nehmen, um die Kosten zu decken. Das haben Sie fallen gelassen.
Ja, wir wollten erst das als Sponsoring machen und haben aber dann gesagt, nee, das verrückte Hobby müssen wir einfach selbst irgendwie finanziert bekommen. Das haben wir auch gemacht, hatten Gott sei Dank nette Menschen, die dann ja auch dann kostenfrei ihre Leistung zur Verfügung gestellt haben. Wir hatten einen Physiotherapeuten dabei, der eine ganze Woche Urlaub genommen hat oder mehr als eine Woche letztendlich mit An- und Abreise Urlaub genommen hat und das eben kostenfrei für uns unterstützt hat und andere nette Menschen, die das Auto Tag und Nacht gefahren sind. Und von daher haben wir gesagt, tragen wir die Kosten komplett selbst und nehmen das Geld, was eben dann zusammenkommt, für den Spendenzweck.
Was hat denn der Spaß gekostet?
Mit allen Flügen, mit Autos, Mieten, ungefähr 60.000 Euro.
Wir sprechen gleich weiter über das Radrennen quer durch Amerika nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich ein Stück des gebürtigen Frankfurters Moses Pelham. Dein Mann heißt das Stück. Warum haben Sie das ausgesucht?
Dein Mann steht für mich ein bisschen für Verlässlichkeit. Das ist ein sehr, sehr hintergründiger Text. Es handelt davon, dass auch wenn jemand vielleicht ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen anders ist, trotzdem auf ihn Verlass sein kann, dass er für Werte steht. Es hat auch einen gewissen christlichen Bezug, der im ersten Hören vielleicht gar nicht rauskommt. Da muss man vielleicht 2-3 Mal reinhören. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Lied. Und wenn ich ein bisschen davon sein kann, dann wäre ich froh.
Sondereinheit, wenn ich sprech, bin ich von allein. Nein, nicht mal Techniker, komm mal, Mike. Wenn ich die letzten Bomben-Rhyme schreib, wird hier Wasser grad zu Wein. Es blitzt und donnert, Highlights beim Verpassen, die seit sein. Ich bin für den Sommer zu heiß, so zu kalt für den Winter. Ich lall auch schon mal scheiß, aber hab halt auch Kubas dahinter. Ich arbeite im Still, doch kann vernichten wie ein Fluch. Und wenn du wirklich Wahrheit willst, dann bin ich der, den du suchst. Du bist wie ich hier raus, doch eine Hand gestreckt dich nieder. Ich helf dir wieder auf wie Antidepressiva. Ich bin einfach nur zu viel, Mann. Ich trau Bars die ganze Nacht und bin das Letzte, was man spielen kann, wie die fucking schwarze Acht. Ich bleib da auf alle Fälle, hab so viel Leid und Stress bestellt. Ich schleich barfuß durch die Hölle, nur um zu zeigen, dass es geht.
Moses Pelham, Sound der Stadt Frankfurt, Träger der Goethe, Plakette der Stadt Frankfurt, Mitglied der 4. Staffel Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Matthias Bormuth, Bäckermeister und Extremradler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Matthias Bormuth, Sie sind Jahrgang 1962, gehören also nicht mehr zu den ganz Jungen, genau wie Ihre Mitfahrer. Dennoch haben die Ulmer Spatzen als bestes deutsches Team abgeschnitten. An dieser Stelle mal das genaue Ergebnis. 6 Tage, 12 Stunden, 21 Minuten. Zweitbestes Team der Altersklasse 50+, fünftes aller Viererteams. Braucht man eigentlich dazu eine gewisse Reife?
Ich glaube schon. Es ist alleine mit Radfahren bei so einer Distanz und so einer Länge sicherlich nicht getan. Es ist tatsächlich so, dass man eine gewisse mentale Stärke braucht, um einfach das so anzunehmen, wie es halt ist in dem Moment, die Strecke so anzunehmen, wie sie ist, die Bedingungen drumherum anzunehmen, wie sie sind. Und ich glaube, ich hätte das vor 20 Jahren, für meine Person zumindest gesprochen, nicht gekonnt, mit 25 oder mit 30. Ich glaube, das ist mir doch in einem gewissen Alter mental gefestigter.
Gehörte eine gute Platzierung zum Ziel oder ging es nur ums Mitmachen und Abschließen nach dem Motto, dabei sein ist alles?
Nee, es ging uns nie um eine Platzierung. Es ging uns in erster Linie darum, gesund und zufrieden ins Ziel zu kommen. Und wir hatten uns dann noch eine Zeitvorgabe gesetzt, dass wir gesagt haben, es wäre schön, wenn wir es unter 7 Tagen schaffen würden. Aber das war keine Bedingung. Wichtig war uns nur, für uns gut ins Ziel zu kommen und dann vielleicht in zweiter Linie mit einer guten Zeit. Platzierung haben wir nie irgendwas im Kopf gehabt, nein.
Sie haben das vorhin schon erzählt, der schlimmste Moment, Sie waren letzter Fahrer in Ihrer Vierergruppe. Wie viel Druck haben Sie verspürt auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der höchste Druck ist?
9. Es kam dann doch anders, als wir es geplant haben am Schluss. Das hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt. Es entwickelt dann doch ein bisschen eine Eigendynamik. Wenn man die ganze Zeit dann doch ja irgendwie mal guckt, ach guck mal, wir liegen ja da vorne und weiß, wir könnten da vielleicht doch als erstes deutsches Team ins Ziel kommen. Das will man dann doch nicht mehr irgendwie so abgeben. Da kommt dann doch der Ehrgeiz durch. Mehr, als wir es davor gedacht haben, ja.
Sind Sie eigentlich ehrgeizig?
Ja, schon. Ich muss mir einfach für mich in meinem Leben immer Ziele setzen und die will ich dann auch erreichen, ja.
Also Druck 9 heißt viel, ne? Also
das war viel. Ja immer nicht, das war viel, weil die Verantwortung komplett auf mir lag. Das ist natürlich ein Thema, wenn man vielleicht das für sich alleine macht, ist sicherlich der Druck geringer, weil dann ist es nur einem selbst gegenüber. In einem Team ist man natürlich nochmal für 3 andere dann mitverantwortlich. Und wenn man dann als Letzter, vielleicht wie beim Staffellauf vergleichbar, ja, wenn eine 4x100-Meter-Staffel losläuft und der letzte Staffelläufer stolpert dann eben 50 Meter vom Ziel, dann ist es halt blöd, nicht nur für ihn, sondern auch für die 3 anderen. Und so ist es da vielleicht auch ein bisschen vergleichbar.
Also Sie wollten es nicht versemmeln.
Genau.
Wie ist denn das eigentlich in dem Zieleinlauf? Sie haben vorhin gesagt, das ist ein ganz emotionaler Moment. Applaudieren da Tausende von Menschen. Die Fahrer kommen doch alle zu ganz unterschiedlichen Zeiten rein.
Das ist so, man kommt in Annapolis an. Annapolis ist ein sehr, sehr schönes Küstenstädtchen mit einem ganz charmanten Innenstadtbereich noch und auch einem sehr, sehr pittoresken Hafen. Und in dem Hafenbereich ist das Ziel. Da ist dann also eine große Zielankunftsbühne aufgebaut, die tagsüber natürlich auch Beachtung findet. Aber wie Sie sagen, je nachdem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit die Teams dann reinlaufen. Bei uns war es dummerweise 3:30 nachts im strömenden Regen, stehen da nicht mehr so sehr viele Menschen in Annapolis im Hafen. Wir sind von ein paar Freunden empfangen worden. Und dann steht natürlich das offizielle Komitee da vom RAM. Es gibt eine sehr, sehr tolle Organisation in Amerika, die das RAM insgesamt begleitet, organisiert.
Also die müssen im strömenden Regen morgens um 3:30
da stehen. Die stehen dann da, die stehen dann da. Die sehen ja, es gibt ja einen Live-Tracker, wo jedes Team nachzuverfolgen ist. Die wissen dann, aha, die kommen um 3:00, die nächsten kommen vielleicht um 4:30 und die nächsten kommen dann morgens um 7:00 rein. Und die stehen dann tatsächlich da.
Also
und
aus den Federn.
Machen dann da eben das Empfangskomitee mit kleinem Interview und das wird dann auch auf Facebook gestellt und alles. Aber nein, dass da tausende Menschen nachts um 3:30 die Straßen säumen, so ist es dann halt nicht. Aber das macht auch nichts.
Was haben Sie denn nach der Zieleinfahrt als erstes gemacht?
Wir haben uns erstmal alle ganz, ganz doll gedrückt. Alle miteinander. Und auch die, die uns empfangen haben, auch ganz doll gedrückt.
Gibt es eigentlich eine offizielle Feier bei diesem Race Across America?
Ja, es gibt dann jeden Tag, das ist auch sehr, sehr schön, für die Teams, die an dem Tag ins Ziel gekommen sind, ein sogenanntes Finisher-Bankett. Das ist dann am Abend danach eben. Und da nehmen auch alle teil. Es gibt dann auch verschiedene Preise für ein Team, was sich einen besonderen Spirit hervorgetan hat. Also irgendwelche Sonderpreise oder es gibt dann King of the Mountain oder King of the Brie. Das wird dann da verliehen. Und,
was kriegt das beste deutsche Team? Was kriegt das? Eine Kuckucksuhr?
Wir haben einen wunderschön geschnitzten Umriss aus amerikanischem Hartholz bekommen. Umriss von Amerika mit der Route, die da zu erkennen ist. Mhm. Immerhin das. Aber nein, es ist einfach eine schöne Atmosphäre, weil auch da die verschiedenen Teams nochmal vorgestellt werden, die man ja sonst nur immer kurz mal auf der Strecke sieht. Und dann eben nebendran sitzen die Brasilianer, links nebendran die Italiener. Sehr, sehr schön ein Team, fand ich bemerkenswert. Die haben auch diesen Sonderpreis bekommen. Die sind mit Tandem gefahren. Also immer ein Nichtsehender und ein Sehender. Das Team hieß C2C, von See zum Sehen. Kam aus England. Das war sehr, sehr emotional und eine Riesenleistung. Und es wird einem da halt mal bewusst an so einem Abend, wenn alle Teams dann zusammensitzen, was es für tolle Menschen da gibt.
Es gibt auch eine Gruppe aus Dietzenbach.
Ja.
Die Besi. Was ist an der Gruppe besonders?
Besi ist auch eine ganz tolle Geschichte. Der Andreas Besler, ein ganz toller Mensch, ist an MS erkrankt und hatte Probleme insgesamt, sich zu bewegen, zu gehen und hat gemerkt, dass er aber eben übers Radfahren einmal leistungsfähig ist und auch tatsächlich wohl weniger Schmerzen hat und hat dann ganz tolle Radinitiativen gegründet, fährt mit Menschen, die in Behandlung sind, schwer erkrankt sind, Touren über die Alpen ans Mittelmeer, versucht ihnen eben über die Erfahrung des Radfahrens Zutrauen zu ihrem Körper zu geben. Und er selbst wollte jetzt erstmals auch am RAM teilnehmen mit einem Viererteam und ist ein paar Wochen vor dem RAM wohl schwer verunglückt, ist umgefahren worden beim Radfahren wohl von einem Autofahrer und konnte von daher selbst nicht starten, aber seine Gruppe, seine Mannschaft ist für ihn gestartet und wir sind auch ein bisschen für ihn mitgefahren.
Jetzt liegt das Rennen schon ein bisschen zurück. Das war Mitte Juni. Sie hatten also Zeit zu reflektieren. Welche Seite an sich haben Sie neu kennengelernt?
Ich habe schon gemerkt, dass noch viel, viel mehr geht. Das hätte ich so nicht gedacht. Das RAM war davor für mich eine große Hürde, eine große Herausforderung. Und im Nachhinein jetzt kann ich sagen, ich war überrascht, wie gut es insgesamt funktioniert hat, was der Körper und auch vielleicht der Kopf zu leisten instande ist. Es hat mir schon Zutrauen gegeben, vielleicht noch andere Dinge zu machen.
Das hat Sie positiv überrascht? Hat Sie auch was negativ überrascht, mit dem Sie nicht gerechnet hätten?
Nee, eigentlich nicht. Das Einzige, wie gesagt, diese Stresssituation, in die ich mich am Schluss da ein Stück weit selbst reinmanövriert habe, das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, im Nachhinein und von außen betrachtet. Aber in dem Moment, wenn Sie da irgendwo sitzen, mitten in der Dunkelheit, 12 Stunden vorm Ziel, mitten in Amerika, bei strömendem Regen, gibt es schon große emotionale Ausschläge. Mehr als im normalen Leben.
Matthias Bormuth, was nehmen Sie mit in Ihren Alltag?
Gelassenheit. viel mehr Gelassenheit als davor, weil ich einfach bei sowas auch merke, man konzentriert sich ganz auf den einen Moment. Es gibt in dem Moment nichts, was ablenkt. Es gibt nur das Hier und Jetzt und das Rad und die Landschaft, die vielleicht noch vorbeizieht. Man kann sich nur auf seine eigenen inneren Dinge konzentrieren und das hilft mir auch ein bisschen, glaube ich, im normalen Leben gelassen zu bleiben.
Sie haben gesagt, Sie haben gelernt, es ist noch viel mehr drin. Werden Sie die Tour noch einmal fahren?
Das will ich nicht ausschließen. Vielleicht sicherlich nicht nächstes Jahr, das ganz bestimmt nicht. Aber ich will es nicht ausschließen.
Als Familie vielleicht?
Mal schauen. Nichts ist unmöglich.
Sie haben sich intensiv vorbereitet, sind jede Woche hunderte Kilometer mit dem Rad gefahren. Wie füllen Sie denn jetzt diese Lücke?
Ach, so groß ist die gar nicht, die Lücke. Ich fahre einfach weiter Rad.
Ach so.
Ja.
Immer noch hunderte Kilometer jede Woche?
Nicht mehr ganz so intensiv. Ist jetzt so ein bisschen am Runterfahren. Und, aber ich habe gerade gestern wieder auf meiner Trainingsrolle gesessen und bin ein bisschen gefahren, ja.
Also es macht Ihnen nach wie vor Spaß?
Ja, sehr.
Was ist denn jetzt die nächste Herausforderung, die Sie angehen werden?
Im Moment habe ich mir noch nichts geplant. Ich habe was im Hinterkopf, aber das ist noch nicht spruchreif. Und ich werde auf jeden Fall noch was machen. Habe so 2-3 Ideen, aber es ist noch nicht konkretisiert.
Hängt das mit dem Fahrrad zusammen?
Ja.
Dann wollen wir jetzt nicht weiter insistieren. Sie haben uns zum Schluss noch eine Musik mitgebracht, etwas Softeres. Und zwar von Brian McFadden, einem irischen Popsänger, das Lied Real to Me. Was gefällt Ihnen daran?
Real to me ist für mich so ein bisschen was wirklich im Leben wichtig ist. Der Text handelt davon, dass Menschen auf irgendwelchen Partys und Empfängen und sonst was unterwegs sind, in irgendwelchen Hotellobbys meinen, es wäre besonders toll. Und es ist so eine Zeile drin, dass das wahre Leben eben dann ist, wenn er ein Picknick im Garten macht und seinen Kindern beim Spielen zugucken kann und einfach entspannt, chillend vielleicht eine Tasse englischen Tee trinkt und irgendwann dann auf der Couch seinen Finger bewegt, die Fernbedienung anmacht und Fußball im Fernsehen sich anguckt. Und das ist halt real to me und das wahre Leben. Und das finde ich ein ganz schönes Bild, weil das wahre Leben ist halt nun mal einfach und nichts Aufgesetztes. Insofern finde ich es ein sehr, sehr schönes Lied.
Bevor wir das Stück jetzt hören, möchte ich mich bedanken bei Ihnen, Matthias Bormuth, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in die Welt der Extremsportler rund um das Race Across America Ram. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch Ihnen beim Zuhören. Danke fürs Einschalten, sagt Andrea Seeger.
Bullshit dinners and the free champagne. Men in suits who think they know it all. No one knows me, but they know my name. That's not real to me.